und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anime Buster mit Matze.
Servus.
Und mir, Miki. Es ist soweit, die letzte Ausgabe in 2024. Wir gehen aufs Finale zu für dieses Jahr.
Puh.
Staffelfinale oder so, keine Ahnung. hier sind wir jetzt. Es ist noch ein bisschen was angekündigt worden. Es ist noch ein bisschen was passiert in der Welt, über das sich heute zu reden lohnt. Ich bin noch am Überlegen tatsächlich. Also ich werde ja, Matze und ich, wir werden ja keine Zeit haben am 24. Also wir nehmen immer dienstags auf, dann am 24. oder 31. aufzunehmen. Das Ding ist, dass die Tage wieder zu Weihnachten, glaube ich, oder irgendwie kurz davor so ein großes Festival von Jump ist, wo die halt wieder ganz, ganz viele Ankündigungen machen. Da hatte ich überlegt, was Kurzes dann vielleicht selbst noch zu machen oder so dafür, was dann zwischen den Feiertagen oder so kommt. Aber das müssen wir mal sehen, je nachdem, wie wir Zeit haben. Ansonsten machen wir das, wie wir es normalerweise auch machen, dann im ersten Podcast im nächsten Jahr.
Jawohl.
Ja, jetzt bleiben wir aber erstmal noch bei dem, was jetzt schon angekündigt wurde. Wir haben zwei kleine Lizenznachrichten für Deutschland. Einmal ein paar neue Sachen, die es jetzt auf Crunchyroll zu schauen gibt. Unter anderem Die Concierge. Das lief auch vor nicht allzu langer Zeit in den Kinos und jetzt ist es auf Crunchyroll zu sehen. Dann ein paar Golden Kamuy OVAs, die über die Jahre rausgekommen sind. Der Kisumonogatari-Film Koyomi Vamp, der Zusammenschnitt aus den drei Filmen ist. Und SSSS Deine Zenon Grand Episode, das ist auch ein Zusammenschnitt aus der Deine Zenon-Serie. Und Yes, Precure 5, die 2007er Precure-Serie.
Ich habe gar keine Ahnung, wie viel man vom Precure auf Crunchyroll sehen kann. Ist es einfach nur so wild reingeschmissen oder haben die schon massenweise Precure da auf dem Programm?
Also in letzter Zeit fügen sie immer mal wieder neue Precure-Sachen hinzu. Ich glaube auch vor die letzte Saison oder so kam wieder was Neues. Ich glaube Magical Witch war es, glaube ich, vielleicht sogar. Aber es kommen immer mal wieder neue Serien. Ich glaube, die erste haben sie zum Beispiel auch.
Okay.
Ja. Und dann hat Playon und damit auch bei uns hierzulande KSM bekannt gegeben, dass sie Cyberpunk Edgerunners auf Disc veröffentlichen werden nächstes Jahr.
Phew.
Auf einer Blu-ray können wir es dann endlich in schönster Qualität zu Gesicht bekommen. Denn Netflix mit seiner Bitrate hat auch da der Serie in manchen Szenen nicht allzu gut getan.
Ja.
Deswegen finde ich das ziemlich nice.
Ja, die spielt halt oft bei Nacht, ne? Ist halt eine Cyberpunk-Serie, ne? Mit viel Neon. Ja. Und da ist das nicht so einfach.
Genau. Also bekommen wir das Ganze nochmal in schönster Blu-ray-Qualität nächstes Jahr zu sehen, dank Playon, beziehungsweise bei uns schon hierzulande über KSM. Playon bringt es halt auch europaweit raus. Mehr Infos haben wir dazu leider noch nicht. Das ist jetzt nur so bekannt gegeben worden. Da kriegen wir sicherlich noch mehr dann irgendwann nächstes Jahr zu hören, wenn es soweit ist. Dann haben wir einige neue Anime-Ankündigungen, die bunter nicht sein könnten. Und eine ist gar nicht so wirklich Anime, aber das ist die Pokémon Company hat angekündigt, dass sie an einem Projekt arbeiten zusammen mit Studio Aardman. Also das Studio hinter Wallace und Gromit oder Shaun das Schaf, was 2027 rauskommen soll. Also dauert auch noch eine ganze Weile.
Boah, noch 2 Jahre hin. Heieiei.
Ja, es wurden halt jetzt nicht große Infos oder so sonst weiter halt dazu veröffentlicht. Es gibt halt nur einen ganz kleinen Teaser, wo wir halt einen Pokéball haben, der sich auch so süß aus der Knete zusammensetzt, wie das Aardman halt macht in ihrer Stop-Motion-Animation. Und dann halt, ne, neues Projekt 2027 und das war's. Aber wenn wir halt noch eine weitere Stop-Motion-Serie bekommen zu Pokémon, diesmal von Aardman, wir hatten ja schon eine von Dwarf und diese arbeiten ja auch gerade an der zweiten Staffel zu Pokémon Concierge.
Yep.
Wäre ich auch hellauf begeistert, weil die Sache, die Admin macht, sind sehr putzig.
Ja, es wirkt auf jeden Fall so, als würden sie was Größeres machen. Ich meine, für eine kleine Kurzgeschichte oder einen Kurzfilm brauchst du keine 2 Jahre. Ne?
Ja, die würden sie, glaube ich, nicht so früh ankündigen. Dann, was haben wir noch? Wir haben, ich muss gerade noch mal kurz nachgucken, wie die Serie bei uns hieß. Wir haben nämlich eine Spin-off-Ankündigung zu Raccoon Rascal, beziehungsweise bei uns hieß es einfach Rascal der Waschbär. Das ist eine Serie aus dem World Masterpiece Theater von Nippon Animation aus den 70ern, die jetzt einen Spin-off-Anime bekommen soll nächstes Jahr, namens Raccoon Kalkal Force, was dann anscheinend im Weltraum spielt.
Waschbär im Weltraum. Der Stabreim funktioniert von selbst.
Ja. Ja. Ich meine, wir hatten zuletzt auch erst über irgendwas anderes aus dem World Masterpiece Theater gesprochen oder so, was eine Fortsetzung bekommt. Genau, hier, Green Gables.
Ja, Anne mit den roten Haaren.
Genau, Anne mit den roten Haaren. Und jetzt bekommt Rascal der Waschbär auch noch einen neuen Anime, aber halt sehr anderen.
Ja, von mir aus.
Wird auch bei Nippon Animation gemacht, unter der Regie von Henry Hirakawa, hat bisher noch nichts im Anime-Bereich gemacht, ist aus dem Live-Action-Bereich und ja, mal sehen, 2025 soll das, wie gesagt, kommen. Dann, Cygames hat wieder einen neuen Original-Anime angekündigt, und zwar Necronomico and the Cosmic Horror Show, die 2025 rauskommen soll. Gibt es auch schon einen ersten halbminütigen Teaser und ist sieht nach einer sehr bunten Angelegenheit aus.
Ja, ist absichtlich richtig grelle Farben. Okay, ja. Im Anime-Trailer ändern sie das auch ab und zu mal, je nachdem, was für eine Lichtstimmung ist in der Szene. Aber trotzdem, die haben sehr fluffige Haarprachten, die sehr unrealistische Farbgebungen haben.
Ich finde auch den Namen ist irgendwie toll. Necronomico and the Cosmic Horror Show. Das sagt sich irgendwie überraschend gut.
Ja. Das funktioniert.
Ja. Das soll gemacht werden bei Studio Gokumi. Unter der Regie von Masato Matsune. Hat bisher eigentlich noch nicht allzu tolle Anime-Regie geführt mit Chaos Dragon oder Chronos Ruler. Aber hier ist es zum ersten Mal ein Original und gecredited für das Drehbuch und die Story ist Makoto Uesu, bei der auch das Drehbuch zum Beispiel schreibt für die Konosuba-Anime-Fassung, für Assassination Classroom, für Akame ga Kill, aber auch für die ganzen Yuki Yuna is a Hero-Anime-Serien.
Ja, ist klar.
Und ja, die Story ist anscheinend, dass es um ein Mädel geht, die zu einem Livestreamer wird und dann mit ihrem Freund und mit ihrem Kindheitsfreund und mit ihrem Streamer-Rivalen oder sowas ein Angebot bekommen, einem VR-Spiel beizutreten, was ihre Leben verändern soll.
Also wenn Evan Call hier die Musik dazu macht,
ja,
hat er wahrscheinlich Lust auf Abwechslung von seinen epischen, tragenden Fantasy-Hymnen.
Das muss es noch nicht unbedingt heißen. Wir hatten bei den Cygames-Serien bisher ja immer eigentlich, dass die einen sehr bunten Trailer haben und dann sowas wie die Maid-Serie, dass sich herausstellt, dass es ziemlich fucked up ist.
Okay, mach mir keine Hoffnungen.
Also bin ich mal gespannt, was hier kommt. Ob das auch eine weitere Serie ist, die tatsächlich noch mit einem Twist daherkommt und nur auf den Anschein erstmal kunterbunt wirkt. Oder ob es tatsächlich einfach ein bisschen abgedreht ist.
Ja, yeah, spannend.
Ja, 2025 soll das rauskommen. Dann ein Manga, der eine Anime-Adaption bekommen soll 2025, ist See You Tomorrow at the Food Court. Der wird gemacht bei Atelier Pontag, die zum Beispiel auch No Longer Allowed in Another World gemacht haben dieses Jahr, oder Uncle from Another World. Yeah. Unter der Regie von Kazumi Koga hat Kubo One Let Me Be Invisible oder Rent a Girlfriend schon Regie geführt. Und auch noch einige andere Serien hatte ich hier vorhin gesehen. Ja, und ist eine Serie halt über zwei Mädels, ein Gall und ein, ja, so ein bisschen mysteriös wirkendes Mädel, die beste Freundinnen werden und sich anscheinend immer irgendwie im Food Court halt, also im Speisesaal unterhalten.
Ja, also okay. Süße Mädels und ihr Alltag.
Ja.
Ist jetzt natürlich nichts unbedingt Neues, aber was soll's.
Ja. Klingt auf den ersten Moment putzig. Es gibt so ein Bild daraus aus der Serie, was der Internetkultur dann recht bekannt geworden ist. Hm. Also aus dem Manga, wo die beiden Protagonistinnen miteinander verglichen werden. Ich schick dir das auch mal kurz. Wo das ist danach im Prinzip in verschiedenste Formate auch irgendwie übernommen worden und auf andere Serien angewandt worden. Wo wir halt das Low-Energy-Mädel, Expressionless, also da stehen ihre ganzen Eigenschaften quasi neben der Figur.
Mhm. Ja. Ja, so ein Steckbrief einfach.
Genau. Effekt, ne? Dann haben wir noch Jumping Young Witch. Ist ein Manga, der einen TV-Anime bekommen soll. Da haben wir noch kein Datum oder sonst irgendwelche Infos für. Ist von der Mangaka von Gakuen Alice, was auch schon ein Anime bekommen hat. Ich glaube, das war 2004 oder so, wo der Anime rauskam. Oder 2005. Ja, 2004. Ihre anderen Manga sind oft eigentlich sehr in so einem sehr, sehr altmodischen, klassischen Shoujo-Stil gezeichnet.
Jo.
Jumping Young Witch sieht da schon ein bisschen anders aus. Ein bisschen moderner, würde ich glatt sagen.
Ja, das tut er.
Ja, da geht es irgendwie halt um eine Hexe, die ja verflucht ist, weil überall, wohin sie geht, wachsen giftige Pilze aus dem Boden. Und es geht um ihre erste Liebe, scheinbar.
Hm, ja. Okay.
Mehr Infos haben wir dazu halt noch nicht. Dann, wir haben auch schon erste Anime, die ja zu Ende gegangen sind, jetzt die in der Herbstsaison gelaufen sind. Einer davon ist ja die zweite Hälfte von 2.5 Dimensional Seduction und da ist am Ende angekündigt worden, dass das eine zweite Staffel bekommen wird.
Jo. So, da kann ich wirklich nicht viel dazu sagen. Es ist halt ein Cosplay-Anime und es geht wirklich nur um ja, die Liebe zum Hobby. Ich denke mal, also ganz ehrlich, was ich davon gesehen habe, die 4-5 Episoden, da wird sich um die Charakterentwicklung und so schon ein bisschen gekümmert, aber nicht so wirklich. Also abnörden ist wichtiger.
Ja, und Bubis.
Und Bubis.
dann haben wir DLE, hat zwei neue Short-Anime angekündigt, an denen sie gerade arbeiten. Und beides sind Spin-Offs zu Klassikern. Ein Klassiker davon, den kennen wir auch hierzulande ganz gut. Heidi, das Mädchen aus den Alpen, bekommt einen Spin-Off namens Heidi's Elderly Grandfather of the Alps, wo es ja um die Geschichten ihres Opas geht und aus seiner Perspektive erzählt. Und man sieht hier auch schon irgendwie Heidi einen Video oder so aufnehmen in dem Trailer. Oder einen Livestream vielleicht sogar machen, wer weiß. Das Ganze ist halt super, also super, super schlicht gehalten. Es ist wirklich die schlichteste Form von diesen Flash-Anime, die man sich vorstellen kann.
Ja.
Wie es DLE halt die ganze Zeit im Prinzip produziert. Und das zweite ist ein Spin-Off zu Doko Demo Makibau. So heißt die neue Serie, das Original heißt Midori no Makibau. Und davon habe ich ehrlich gesagt noch nie gehört bisher.
Kenne ich auch nicht.
Ja, lief anscheinend in den 90ern im Shonen Jump, hat dann auch eine Anime-Adaption bekommen, die 61 Episoden lief und, geht irgendwie um, ich glaube, eine Kuh ist das.
Also,
oder?
Ich weiß nicht.
Es geht um Pferderennen scheinbar.
Irgendeine Person mit einem Helm reitet auf einer Kuh und vorne dran sitzt auch eine Maus auf der Kuh, die noch Anweisungen gibt. Frogman ist bei der Regie und ja, irgendwie, das finde ich wilder und lustiger, das würde ich mir angucken.
Ja, sieht ehrlich gesagt interessanter aus als das Heidi-Ding. Ist auch ein bisschen stilvoller gezeichnet, weil es halt unter der Regie, wie du gerade schon sagtest, von Frogman ist, der halt auch für seine Frogman-Show bekannt ist. Und dann unter DLE halt noch Regie übernommen hat für einige andere Sachen, wie zum Beispiel auch dem ersten Anime zu Termae Romae. Und ja, also da, die sollen beide jetzt im Dezember noch anfangen, beziehungsweise sind schon angefangen zu dem Zeitpunkt, wo ihr das hier hören könnt. Denn zu Doku Demo Makibau ist schon seit 16. Dezember die erste Episode rausgekommen und dann kommt jede Woche eine neue. Und von Heidis Großvater gibt es ab 18. Dezember jede Woche eine neue Episode. Und das halt auf YouTube, auf Twitter, auf TikTok und auf Instagram.
Jojo.
Ja, dann haben wir Frontier Works und Kaka Creation haben einen neuen Anime angekündigt namens Twins Hinahima, der zu 95% mit AI gemacht werden soll.
gemacht werden soll, ne? Also, ich bin mal gespannt, wie viel Arbeit die dann wirklich haben. Ne? Um etwas abzuliefern, was die Leute sich ansehen wollen, kann es sein, dass du so viel Arbeit reinsteckst, dass du von vornherein eigentlich auf die KI verzichten hättest können.
ja, also sie haben es angekündigt mit einem Trailer, wo sie so in den Prozess hineingehen. Und als ich das erste Mal gesehen hatte, dachte ich mir so, das ist ja eigentlich nicht so schlecht. Das ist so halb die Art und Weise, wie man es am ehesten noch nutzen sollte für so eine Produktion, wenn man es denn nutzt, ne, um auszuhelfen.
Ja.
Ich habe dann so ein bisschen mehr auf den Text geachtet, der dabei oben die ganze Zeit angezeigt wird. Und dann habe ich realisiert, oh, die nutzen das ja viel, viel mehr, als ich anfangs dachte. Oh Gott. Also im Prinzip zeigen sie halt so eine sehr grobe Skizze, die halt jemand per Hand gezeichnet hat. Und dann wird die schon in AI quasi umgesetzt. Dann fängt der AI-Part schon an, dass die Figur in den Anime in den richtigen Stil gesetzt wird. Die Hintergründe sind halt alles Fotos, die mit generativer AI in Anime-Stil verwandelt werden sollen. Die ganzen Bilder sind im Prinzip dann AI-generiert aufgrund ihrer eigenen, also vielleicht ihrer eigenen, die Angabe habe ich jetzt nirgendwo gefunden, aber halt irgendeine Database müssen sie ja nutzen, um dann zumindest die Animationen so richtig zu erzeugen, weil im Prinzip nur einzelne Bilder wirklich gezeichnet werden und dann der AI gesagt wird, hier mach eine Szene draus und am Ende zeigen sie auch ihre Technologie, wie sie halt wie dieser eine YouTuber das irgendwie schon mal gemacht hat, da von einem Greenscreen-Film und das dann zu Anime-Stil in Anführungszeichen verwandeln.
Ja, ist halt nur schade, dass das einfach moralisch verwerflich ist, weil die KI kann nicht lernen, ohne bei anderen Leuten zu klauen.
Genau, ja.
Das heißt, wie viele Dutzende Animationsserien und Filme gefüttert. Also was heißt Dutzende von Tausenden und Zigtausenden. Und ja, das ist natürlich sehr schade.
Am Ende soll halt über jeden Shot nochmal jemand per Hand drüber gehen und das ausbessern und angleichen und machen, was da noch irgendwie gemacht werden soll. Aber da ist, wie du anfangs schon meintest, die Frage, lohnt sich das dann überhaupt? Wie viele Verbesserungen müssen dann im Prinzip noch gemacht werden?
Ja, und auch im Vorhinein musst du eigentlich dann sozusagen dein eigenes KI-Werkzeug schreiben, beziehungsweise mehrere. Du kannst ja nicht den meisten KI-Werkzeugen das einfach überlassen, egal wie gut du sie programmierst oder ihnen die Prompts eingibst. Die sind immer wieder dabei zu halluzinieren oder irgendwie vom Skript abzugehen. Und du brauchst ja im Endeffekt einen Art Director, ne? Du brauchst jemanden, der die künstlerische Leitung übernimmt. Und was machst du dann? Musst du noch eine KI für die künstlerische Leitung erstellen, die dann immer wieder die andere KI auf den richtigen Weg tickt, damit es aussieht, als wäre es aus einem Anime. Oh Gott, nee, also bäh.
Der Trailer fängt halt schon mit einer fertigen Szene im Prinzip an, die so 5 Sekunden sind, wie von der Protagonistin die Haare so im Wind wehen und es wirkt halt weird.
Ja.
Also, ich habe es jetzt nicht genau auf irgendwelche Fehler oder so untersucht, aber man sieht die ganze Zeit, wie das Bild so hin und her wabert so ein bisschen. Weil die KI halt jedes Bild im Prinzip neu generiert. Die weiß ja nicht, die kennt ja Zusammenhänge nicht. Das weiß die AI ja nicht.
Ja, ja, wenn ich Bild für Bild durchgehe, dann sehe ich auch, dass die auch keine Ahnung von Physik hat. die Haare, die wachsen und verkleinern sich und machen jegliche Form, wie sie Bock haben, aber nicht irgendwas, was mit Realität zu tun hat. Was, wenn du so eine Szene machen möchtest, die so unweltlich wirkt, dass dann keine schlechte Idee ist, das Werkzeug hinzuzufügen als Vorbild. Aber ja, die verlassen sich zu sehr drauf. Ich habe da keine großen Erwartungen.
Das finde ich halt auch ziemlich yikes so.
Ja.
In dem Trailer wird damit geworben, dass man mit Leuten arbeitet, die normalerweise Netflix-Shows irgendwie machen, aber nennt bisher noch keine spezifischen Leute. Und die Prämisse ist halt, dass es auf zwei TikTok-Mädels basiert, also zwei tatsächlich existierenden TikTok-Mädels. Und die Story ist halt, wie man die verfolgt, wie sie TikTok-Videos machen.
Okay, und dann ist es ein Social-Media-Meta-Ding. Na gut, okay, also, sorry, kein Interesse.
Ja. Es ist schon, vollgestopft mit roten Flaggen.
Jo.
Haben wir eine weitere zweite Staffel, diesmal von einem Anime, der dann 2022 gelaufen ist, und zwar Skeleton Knight in Another World, soll eine zweite Staffel bekommen. Mehr ist dazu jetzt auch noch nicht angekündigt worden. Die meisten erinnern sich zu der Zeit noch, dass es halt dieses Metal-Opening von so einem YouTuber gehabt hat.
Ja, das ist ein Anime, der bei 100 angefangen hat und bei 0 aufgehört hat. Und 100 Punkte kriegt nur das Metal-Opening. Der Rest ist, ja, naja.
Ja, dann haben wir noch eine Neuankündigung, und zwar Welcome to the Outcasts Restaurant. Ist eine Light Novel-Reihe, die einen TV-Anime bekommen soll in 2025. Und zwar geht es da um einen, ja, mal wieder einen Helden, der aus seiner Gilde diesmal rausgeworfen wird aus irgendeinem Grund. Aber er denkt sich dann so, ey, ich wollte sowieso schon immer mal meinen Kochskill, den ich auf Level 99 habe, für irgendwas nutzen. Und mache dann halt ein Restaurant auf, gleichzeitig mit einem Mädchen, was er aus der Sklaverei freigekauft hat.
Es müssen immer dieselben 0815-Tropes sein, ja? Er muss immer rausgeworfen werden aus der Heldenparty. Er muss immer ein Sklavenmädchen aufkaufen und retten von der bösen Sklaverei, indem er Sklaverei betreibt. Also komm, geh weg.
Ja, ich meine, weiß ich nicht, wenn es dann wirklich weiter kein Thema ist oder so, und er hat sie halt im Prinzip, also sie ist jetzt nicht seine Sklavin, sondern er hat sie halt einfach aus der Sklaverei gekauft, meinetwegen.
Ja, du, das ist doch immer so, es ist immer so dieser Heldenkomplex, ne? Du musst das arme Mädel retten, die Damsel in Distress.
Ja, ja. Ja, weiß ich nicht. Ist halt so ein Koch-Anime, der unbedingt in so einer Fantasy-Welt dann. Ich meine, kann man ja auch machen. Wir haben noch gleich was anderes. Hier klingt es halt wirklich so, als wäre es halt so ein Wannabe-Isekai. So halt, ne, kein Isekai, aber so ein Wannabe-Isekai. So einer, der sich danach anfühlt, als wäre einer.
So ist es.
Dann haben wir noch eine zweite Staffel-Ankündigung für The Unwanted Undead Adventurer. Das lief Anfang des Jahres.
Ja. Das ist wenigstens was Gescheites.
Das war das mit dem, wo der Protagonist zu einem Skelett wird?
Ja, gleich am Anfang wird er von einem großen, mystischen Drachen gefressen und wird zu einem Untoten.
Nice. Da haben wir aber auch noch keine großartigen weiteren Infos, ist jetzt halt nur angekündigt worden. Wir haben dann noch My Awkward Senpai, ist ein Manga, der einen Anime bekommen soll in 2025. Und, da haben wir einen kurzen Teaser mit dabei, wo wir die Protagonistin sehen, diese Senpai. Und das wird gemacht bei Studio Elle. Die sind halt ein Auswahlstudio, was schon seit Ewigkeiten existiert. Machen nicht großartig eigene Produktionen. Und wenn, dann ist es leider sowas wie Giabate oder wie auch immer das da halt von Crunchyroll hieß. Unter der Regie von Ayumu Kotake, die in der aktuellen Saison Acrotrip Regie führt. So ein Magical Girl Anime. Und ja, man sieht halt, es ist halt ein Anime, wo ein junger Mann geht zu seinem neuen Job und da ist halt seine erfahrene Kollegin, die ist aber in Wahrheit eine ziemliche, wie nennt man das, ziemlich unbeholfen.
Ja, ja, ja. Ich meine, der Hauptcharakter, ich weiß nicht, also der Kerl ist so unwichtig, dass er im Trailer gar nicht vorkommt.
Im Trailer sieht man halt wirklich nur sie. Und ich meine, ist ja im ersten Moment irgendwie auch eine putzige Idee so. Ich bin auch ziemlich unbeholfen im Alltag und mache ständig irgendwelche Fehler. Und der Trailer endet zum Beispiel damit, dass sie irgendwie, weiß ich nicht, eine Clubkarte oder was auch immer das ist, über den Zugeingang, über die Zugschleuse da halt drüber ziehen will, der einen Bahnhof führt und nicht ihr tatsächliches Ticket. Solche Kleinigkeiten halt, keine, ja, ist halt irgendeine Rom-Com.
Jo.
Dann haben wir noch eine Everyday Host, ist ein 4,-Gag-Manga, der einen Anime bekommen soll nächsten April, einen Kurzanime, der bei Fanworks gemacht wird von Raecho, also der auch da schon für Aggressive Retsuko, also für Retsuko verantwortlich war. Und ja, da geht's um einen, so ein Business-Typen, der keinen Bock mehr hat auf seinen Business-Alltag und sich dazu entscheidet, zu einem Host zu werden. Und da geht's dann um das Leben von 4 Hosts.
Jo, Regie und Drehbuch macht der Rareko. Okay, ja. Von mir aus. Jetzt bin ich aber noch ein bisschen interessiert.
Ja.
Auch wenn wir Hosts eigentlich normalerweise nichts zusagen. Ne? Ich meine, das letzte Mal, wo ich mit Hosts Spaß habe, das war beim Oran High School Host Club und das ist eine Weile her.
Ja, zu guter Letzt als Neuankündigung haben wir noch Cyberpunk Edgerunners Madness. Ist kein neuer Anime, sondern ein Prequel-Manga, den Kadokawa jetzt veröffentlicht und dann auch im Simulpub noch veröffentlicht werden soll in Zukunft. Hier in Deutschland unter Panini und wird gezeichnet von Asano, der die auch den Brand New Animal Manga-Umsetzung gezeichnet hat und geschrieben von Bartosz. Ich keine Ahnung, wie man den Nachnamen ausspricht. Tut mir leid, ich kann kein Polnisch.
Ja, ich auch nicht.
Bartosz Zsitibor, irgendwie so.
Zsitibor? Keine Ahnung.
Hat auch die Story bereits halt für den Anime geschrieben und halt auch mit am Spiel geschrieben. Und schreibt halt jetzt auch die Story für den Prequel-Manga, der sich eben fokussiert auf Rebecca und Pilar. Die beiden Geschwister, die auch im Anime vorkommen.
Von CD Projekt Red, hä?
Ja, ja. Also, ich weiß nicht, wie man das dann in Deutschland noch zu lesen bekommt oder ob das wirklich dann erst in druckbarer Form rauskommt, aber da wird es sicherlich auch noch Infos irgendwie von Panini geben. Dann haben wir halt ein paar Updates. Normalerweise haben wir hier ein Segment am Anfang, wo wir aufs japanische Kino schauen, aber diesmal ist ein anderer Kinobereich ganz interessant, und zwar das US-Kino, denn Der Herr der Ringe, der Krieg von Rohirrim ist gestartet und da wird ja das primäre Publikum halt eher im Westen sein für so einen Herr der Ringe-Film, schätze ich mal. Ich weiß jetzt gar nicht, wie groß der Herr der Ringe-Fandom auch in Japan ist. Ich schätze mal, ist auch nicht so klein.
Nö, nö.
Aber der ist in Japan noch nicht gestartet, der Film. Deswegen konnte man das noch nicht nachgucken. Ne?
Okay.
Aber in den USA ist er auf Platz 5 gestartet. Letztes Wochenende, also am 13. Dezember, beziehungsweise bei uns ja am 12. Dezember ist er gestartet. Ich habe ihn auch schon gesehen im Kino. Ist nett. Könnt ihr euch dann mehr im nächsten Anime Slam Podcast anhören und hat 4,5 Millionen US-Dollar ungefähr eingenommen an seinem ersten Wochenende.
Ja, ja.
Ja, ist auf jeden Fall nicht schlecht. Also für die USA alleine ist es schon ganz okay. Es liefen halt auch noch andere Anime über das letzte Wochenende in den USA, wie zum Beispiel dieses schreckliche AI-Remaster von Interstellar 4-5, was auch noch viel zu viel Geld eingenommen hat mit knapp über 2 Millionen.
Hm.
Und Solo Leveling Reawakening lief immer noch in den USA. Ich weiß auch nicht, ob der in Deutschland mehrere Wochen lang lief, aber der schien irgendwie ein, zwei Wochen zu laufen in den USA, dieser Compilation-Film zu Solo Leveling.
Ja, ja.
Ja, insgesamt hat übers letzte Wochenende laut Box Office Mojo der Krieg von Hoher Rim circa 10 Millionen US-Dollar eingenommen, während das Budget auf 30 Millionen US-Dollar geschätzt wird.
Boah, das ist ein recht hohes Budget für einen Anime-Film, ne? Das ist wirklich ein Brocken. Aber wahrscheinlich hat es das ergeben, weil der so lange gebraucht hat, um fertig zu werden.
Ja,
ist
ja sehr lange produziert worden und ist auch offensichtlich sehr aufwendig produziert. Und ja, also trotzdem, also die, mit den 10 Millionen halt jetzt übers erste Wochenende, ich schätze mal, der wird halt schon sein, sein Geld machen. Das ist jetzt nicht so der Riesenerfolg so am Ende, aber das ist okay für einen Anime-Film. Es hat halt den Herr-der-Ringe-Namen noch davor, der auf jeden Fall hilft.
Ja.
Ob das jetzt halt dafür in Zukunft sorgen wird, dass wir mehr sowas bekommen, so richtige Anime-Filme mit westlicher Produktion. Mal sehen.
Hm.
Die hier Kenji Kamiyama hat ja auch schon in irgendeinem Interview gesagt, dass er hofft, dass das so der Stepping Stone dafür ist. Ja, ich meine, Disney hat ihr Alien vs. Predator-Ding immer noch nicht released. Von dem wir wissen, dass es existiert. Aber ich meine, Terminator hatten wir dieses Jahr ja auch noch den Anime zu.
Stimmt.
Es ist schon ganz nett so, das in letzter Zeit halt zu sehen. Und mehr wirklich so Sachen, die wirklich so aufwendig auch produziert sind wie ein Herr der Ringe, wäre schon spannend auf jeden Fall zu sehen.
Ja, sie haben es ja schon ein paar Mal versucht, ne, mit Comic-Umsetzungen in Anime, ne?
Ja, ja.
Und auch, Videospiele natürlich, einige nicht so erfolgreich. Also ich glaube, die Halo-Anime haben jetzt irgendwie nicht eine Welle ausgelöst.
Highlander hatte auch einen Anime-Film.
Ja, von Kawajiri.
Genau, ja.
Das hat auch keine Welle aufgelöst, obwohl es, okay, es war der beste Highlander-Film seit den ersten. Das hat aber nichts viel zu heißen, weil Highlander wirklich eine Grube aus Müll ist. Leider Gottes, ich mag die Serie eigentlich. Aber naja.
Ja, dann haben wir, was haben wir noch? Wir haben den ersten Trailer zu The Mononoke Lecture Logs of Chusenchi Sensei, He Just Solves All the Mysteries.
Jo.
Was nicht mal ein Titel von der Light Novel ist, sondern vom Spin-Off-Manga zu irgendeinem komplizierten Buch-Franchise, wo wir halt schon mal drüber geredet haben, als es angekündigt worden ist.
Ja, ich kann mich so dunkel erinnern.
Ja, da gibt's jetzt einen ersten Trailer und wir wissen jetzt, wer dran arbeitet und auch, dass es eben April 2025 rauskommen soll. Es wird gemacht bei 100 Studio unter der Regie von Jiro Kumano. Ist ein Regiedebüt. 100 Studio war, weiß ich jetzt schon gar nicht mehr, A Few Moments of Cheers, genau, die den diesen interessanten CGI-Film Anfang des Jahres auch gemacht hatten. Und ja, ist halt so eine Mystery-Geister-Geschichte, die im Japan 1948 spielt.
Hm.
Das sieht ja jetzt im Trailer, also, ne, wenn man sich diesen Trailer anguckt, dann ist es jetzt echt gesagt nicht so irgendwie was Besonderes oder so, da jetzt erstmal zu sehen. Ich schätze mal, das wird halt auch ein Anime sein, der halt sehr viel von seinen Dialogen abhängig sein wird.
Ja, ja. Also ja, wirklich, wenn du da nicht den Ton einschaltest, dann sind die Bilder wirklich langweilig.
Aber allein wegen dem, wegen der Prämisse ist es, jetzt finde ich es schon mal nicht uninteressant eigentlich, ne, so ein Anime zu haben, der irgendwie in der Schule in 1948 spielt.
Ja, hoffentlich machen sie auch was mit, weil in der Videovorschau, da ist nichts von den 40ern zu sehen, wirklich. Also von der Nachkriegszeit.
Dann haben wir erste Updates zu Kakushite Makina-san. zu Versteck durch Machina-san. Und zwar wird das Regiegefühl, wird das gemacht bei dem Studio Bloomset. Wer weiß es, aber es wird so zusammengeschrieben. Also Bloom und dann ein Z hinten dran. Ich schätze mal, das soll man als Blooms aussprechen. Und es ist eigentlich ein Tonstudio, die in letzter Zeit auch an Anime arbeiten. Also nicht nur an Anime arbeiten, sondern halt auch die Animationsproduktion übernehmen bei Anime. Unter anderem Anfang des Jahres dieses Isekai Onsen Paradise. Dieser kurze edgy Anime, der mit den 3-Minuten-Episoden. Und die machen halt jetzt dieses Versteck dich, Makino-san, unter der Regie von Masayoshi Nishida, der schon Grandpa and Grandma Turn Young Again zum Beispiel Regie geführt hat, was dieses Jahr auch rauskam. Und bei der Ankündigung hatten wir auch schon mal über die Prämisse gesprochen. Im Manga geht es halt irgendwie um einen Highschooler, der halt ein Mecha-Nerd ist. Und eine seiner Mitschülerinnen stellt sich heraus, ist ein Sexroboter. Ja.
Ja, also andere Art von magischer Freundin, die vom Himmel fällt, ne? Klopft an die Tür und will Reparaturen. Das ist natürlich für den Tüftler das nächste Nirvana von mir aus.
Dann hatten wir die kurze News: One Punch Man Staffel 3 soll 2025 rauskommen.
Jo.
Zum 10-jährigen Jubiläum der ersten Staffel. Diese Zusatzinfo tut irgendwie ein bisschen weh.
Ja.
Aber ich freue mich drauf. Ich mochte ja die zweite Staffel. Ich habe so das Gefühl, wir sind so langsam, so im Nachhinein sind auch langsam mehr und mehr Leute mit der zweiten Staffel auch warm geworden, weil es sich halt herausstellte, dass sie halt nicht einfach Kacke ist, sondern halt vollkommen okay.
Ja.
deswegen bin ich auch gespannt auf die dritte Staffel. Dann haben wir Updates zu Magical Girl Raising Project Restart. Eine Anime-Adaption zu einer Light Novel in diesem diesem Mixed-Media-Franchise. Was ich glaube, der erste Anime kam, glaube ich, 2016? Wenn ich mich recht... Ja, 2016. Mit Magical Girl Raising Project. Und ist halt eines dieser Magical Girl Anime, wo am Anfang alles cutie und bunt aussieht und dann sterben alle. Und da gibt's dann halt eine Light Novel Spin-Off mit Restart, der halt auch einen Anime bekommen soll. Der wurde auch schon angekündigt Anfang letztes Jahr, also Anfang 2023. Und jetzt ist halt bekannt gegeben worden, dass die Leute, die auch vorher schon die Figuren gesprochen haben, kommen wieder. Und auch die Leute, die auch vorher schon an dem Anime 2016 gearbeitet haben, sind auch wieder mit dabei. Also gleiche Regie mit Hiroyuki Hashimoto. Ich glaube, das Studio steht jetzt hier noch nicht, aber ich meine, das war Gokumi damals gewesen. Müsste das jetzt mal kurz nachgucken. Wo habe ich das Original? Hier ist der Original-Anime. Welcher Studio ist gelistet? Animation Production. Das war Lerche, stimmt. Also die auch Assassination Classroom und so gemacht haben. Ja. Ich weiß nicht, ob das noch irgendeine Relevanz hat. Also ich weiß, dass das damals so, als die Serie angefangen hat, hatte die kurzen Hype gehabt. War alle so, oh mein Gott, sterben alle, das habe ich ja noch nie gesehen.
Das, ja, außer natürlich.
So 5 Jahre nach Madoka Magica.
Ja. Obwohl, da war halt noch das Interesse da an der kleinen Welle, die Madoka Magica losgetreten hat. Ich weiß jetzt nicht, ob die komplett verpufft ist. Sehen wir da.
Ja, mal sehen. Dann gibt's erste Infos zu dem nächsten Shin-Chan-Film, den jährlichen. Jetzt ja mittlerweile 32. Soll im Sommer 2025 rauskommen. Heißt Crayon Shin-Chan The Movie Super Magnificent. Das ist ein Wortspiel hier, also weil im Japanischen das Kanji geschrieben ist wie Magnificent und Pan und Scorching Kasukabe Dancers und spielt dieses Mal in Indien und soll stark beeinflusst sein von dem Bollywood-Kino und die Figuren werden dieses Mal auch tanzen und singen.
Also, ich muss sagen, das ist mal eine kreative Idee. Bollywood-Kino in Shin-Chan. Ich will ihn gerade gucken, ey. Es ja, ist nicht zu fassen.
Klingt ganz nett. Wird von dem Team gemacht, was auch den 30. Film gemacht hat. Our Dinosaur Diary vor 2 Jahren. Ja, klingt auf den ersten Blick. Es ist ja auch keine schlechte Idee. Und Shin-Chan ist unglaublich beliebt in Indien. Von daher ganz passend. Ja. Dann haben wir Campfire Cooking in Another World with My Absurd Skill. Die zweite Staffel soll nächstes Jahr auch rauskommen. 2025 wird wieder gekocht. Juhu. Also, beziehungsweise wir hatten vorhin schon einen Koch-Anime, der auch 2025 rauskommen soll. Aber hier ist der gute Fantasy-Koch-Anime. Denn der war tatsächlich super putzig.
Ja, ja. Und der hat sehr viel Gourmet-Szenen drin gehabt.
Ja.
Also, wenn man hungrig ist, ist der etwas gefährlich, der Film.
Und dann haben wir noch einen Trailer zu Your Forma. Das ist ein Science-Fiction-Thriller, der jetzt April 2025 rauskommen soll, wie uns der neue Trailer verrät. Jetzt wissen wir auch, wer daran arbeitet. Und zwar, die Regie ist Takaharu Osaki, ein guter Regisseur, hat zum Beispiel Girls Last Tour auch Regie geführt, was ja eine sehr tolle Anime-Adaption auch gewesen ist, die in den richtigen Momenten sich auch Freiheit genommen hat, ein bisschen von dem Manga wegzutreten. Und hat dann bei Linden Films auch die Bastard-Anime-Adaption, die neue, übernommen.
Yeah, die ist spaßig.
Und wird gemacht bei Geno Studio. Das Studio, was die ersten 3 Staffeln von Golden Kamuy zum Beispiel gemacht hat. Ihr letzter Anime ist ein bisschen eine Weile her. Das war 2022 mit Butchigiri. Und freut mich daher, die wieder zu sehen. Jetzt mit so einem Science-Fiction-Thriller, der halt in einer Welt spielt, wo die Leute sich alle irgendwie mit so Kabeln im Prinzip verbinden können. Und es dann um einen Detektiv geht, der so gut ist, dessen Gedanken im Prinzip so schnell processen, dass wenn er sich mit anderen verbindet, er denen das Gehirn kaputt macht. Aber dann jetzt eine neue Kollegin bekommt, die eine komplett Roboter ist, eine komplette AI.
Ja, sie sieht auch ein kleines bisschen aus wie ein Abklatsch von Major Kusanagi aus Ghost in the Shell.
ja, so ein bisschen jünger, ja.
Ja. Aber trotzdem, die Vorschau dazu sieht wirklich gut aus.
Ja, also ich bin interessiert. Ich bin ja für Science-Fiction-Thriller, bin ich sowieso zu haben. Habe ich Bock drauf. April 2025, wie gesagt, soll das kommen. Und wenn ich das hier richtig gelesen habe, dann kommt der Trailer auch auf dem It's Anime-Kanal mit Untertiteln daher in so vielen Sprachen wie möglich, sogar auf Deutsch.
Okay, cool.
Was ganz cool ist. Dann haben wir einige Nachrichten noch abseits vom Rest und wir haben dieses Mal leider wieder 2 Todesmeldungen. Und zwar einmal Makoto Takahashi ist im Alter von 90 gestorben und ist einer der großen Mitbegründer des Shoujo-Stils. Er hat in den 50ern angefangen, noch als zuerst mit satirischen Comics, politisch-satirischen Comics und ist dann in einem Shoujo-Magazin angefangen, Manga zu zeichnen und das diesem Stil, der dann vor allem in den 70ern auch nochmal groß adaptiert geworden ist von den 24ern. Also von der feministischen 24er-Bewegung in den 70ern, also wo auch die Mangaka von Onisama E zum Beispiel dazu gehört.
Jo.
Ja.
Also es ist leider Gottes, weil der so früh seine Karriere da hatte, ne, sind viele von dem seinen Manga heutzutage unbekannt den Leuten. Ne?
Oh ja, also ich hatte auch schon mal zu ihnen recherchiert. Das war, als ich den Beitrag, als ich das Panel gemacht hatte auf der Konichi über Feminismus in Anime. Und natürlich hatte ich dann auch recherchiert, woher dieses Stil im Prinzip auch kommt. Und bin über diesen Namen gestoßen. Und da findet man, wenn man halt danach sucht, vereinzelte Zeichnungen durchaus im Internet. Aber auch da wirklich Werke oder so zu finden, vollständige, ist unmöglich.
Du findest eher Artbooks von ihm, was sich lohnt, weil der hat diesen aufwendigen barocken Stil mit unglaublich aufwendigen Kostümen und Locken in Massen, Haarprachten und allem möglichen Kram, ne? Also so wie das dann halt die Shoujo-Welt wirklich getragen hat über lange Zeit.
Ja, also ist das sehr einflussreich. Ist natürlich nicht der Erste, der wirklich damit angefangen hat, aber der halt das groß mit etabliert hat. Schon in den 30ern gab es da Künstler, aber da fallen mir die Namen gerade nicht mehr ein, die in Shoujo-Magazin diesen, mit diesem Stil im Prinzip angefangen haben. Aber Makoto Takahashi hat das im Prinzip in diesen Stil verwandelt, in diesen Barock-esken, den wir dann halt, der dann halt in Manga groß geworden ist. Das ich vorhin zum Beispiel meinte mit bei Gakuen Alice. Also ja, aber mit 90 ist wirklich sehr weit gebracht. Ist auch aktuell, ist halt auch wieder von seinen Zeichnungen in Japan eine Ausstellung und die hat er halt bekannt, seinen Tod bekannt gegeben. Und dann haben wir leider noch den Tod von Yoji Kuri im Alter von 96. Also auch wieder sehr, sehr stolzes Alter. Und der ja, wir werden die Leute von heute auch nicht mehr kennen, was der gemacht hat. Ich kenne davon auch im Prinzip so gut wie gar nichts, ehrlich gesagt. Denn der hat vor allem in den 60ern und 70ern experimentelle Kurzfilme gemacht. Und die haben auch alle solche Namen. Tragedy on the G-String, Clap Vocalism, Imagination in the Trousers. Also die sind auf Englisch dann mal in einer gebündelten Laserdisc in den 80ern rausgekommen.
Meine Güte.
ja, das sind, also auch wenn man sich die Bildchen, die Vorschaubildchen oder so, die man im Internet dazu findet, anschaut, das sind ganz, ganz weirde Dinger. Die meist auch ohne groß Hintergrund oder so gezeichnet sind, sondern wirklich nur die Animationen auf weißem Papier. Ja, der hat auch eine Bilderbuchreihe gezeichnet namens Gukibori-chan, die dann 2005 eine Anime-Adaption bekommen hat, die halt im japanischen Kinderfernsehen lief, wo es anscheinend irgendwie um einen Schmetterling oder so geht.
Gokiburi ist normalerweise die Küchenschabe.
Küchenschabe?
Ja, ja, die Kakerlake.
Okay, ja. Ich war mir vom Bild halt nicht sicher. weil es auch etwas, simpel, sage ich mal, gehalten ist, das Design davon.
Jo, jo.
Aber auch da wieder, Name, der, halt heute den meisten nichts mehr sagen wird, aber der zu seiner Zeit ganz interessante Dinge gemacht hat, die dann teilweise irgendwie in Museen oder so ausgestellt worden sind, nicht klassisch irgendwie in Kinos oder so zu sehen waren, weil es Kunst war. Also ich meine, Anime ist generell Kunst, aber das ist hier Kunst.
Ja, das ist nichts für den Mainstream. Den einzigen modernen, bekannteren Film, wo du ihn in den Credits findest, ist Only Yesterday.
Genau, ja, da hat er auch mit dran gearbeitet. Und Winter Days ist so ein Compilation-Film von 35 Animatoren weltweit, wo er auch ein Segment davon gezeichnet hat.
Jo.
Das kam 2003 raus. Also muss er auch schon eigentlich ziemlich alt auch gewesen sein, als er daran auch schon gearbeitet hat.
Ja, das hat ihn anscheinend nicht gestört.
Ja. Dann haben wir noch ein paar andere, vor allem noch zwei, so ein bisschen wilde News. Einmal hat Kyodo anscheinend herausgefunden, dass, also eine japanische Zeitschrift, Kyodo, haben herausgefunden, dass Kadokawa anscheinend E-Mail-Kontakt hatte mit ihren Hackern. Die sind ja im Juni gehackt worden. Das war ja ein ganz, ganz großes Ding, weil ja dann auch Nico war dann für einen Monat offline.
Ja.
Und die ganzen Daten von allen MitarbeiterInnen sind irgendwie da drin dabei gewesen. Und das war ein Riesending zu seiner Zeit. Jetzt schon wieder zu seiner Zeit vor einem halben Jahr. Kyodo hat halt anscheinend irgendwie mit Hilfe einer Sicherheitsfirma herausgefunden, eben, dass Kadokawa und die Hacker in E-Mail-Kontakt war. Der Hacker nennt sich Vlad Kolassov und kommt von einer Seite namens Black Suit, die russische Ursprünge hat. Und Kadokawa hat denen anscheinend Ausgleich, also so die Hacker haben halt verlangt, dass sie etwas mehr als 8 Millionen Dollar im Prinzip bezahlen, damit Kadokawa die Daten oder den Schlüssel oder so bekommt für die Verschlüsselung. Also machen das die Hacker ja meistens, dass sie dann die Daten verschlüsseln und dann für das Passwort und so dann Geld verlangen. Und die E-Mails, die von Kadokawa kommen, sind unterzeichnet von einer Person namens Shikataka Kurita. Und Kyoto macht da jetzt keine, die sagt jetzt nicht direkt, dass es der sein könnte, aber es gibt halt der COO von Dwango, eines der Studios von Kadokawa, heißt halt auch so und könnte dementsprechend sein, dass das eventuell die Person ist, die halt eben mit den Hackern geschrieben hat. Und die haben in ihren Mails geschrieben, dass weil sie eine veröffentliche, also eine Firma sind, die halt auf dem Börsenmarkt gelistet ist, dass sie aus nicht mehr als 3 Millionen US-Dollar überweisen können, wegen irgendwelchen Gesetzen. Ich kenne mich da jetzt ehrlich gesagt auch nicht so gut aus.
Ja, ich hört sich schwarz an.
Ehrlich gesagt, ja. Und schreibt natürlich dabei auch, und wir wissen halt auch nicht, wie sehr wir euch, also den Hacker, vertrauen können nach den Negotiations, nach den ganzen Besprechungen, die wir bisher hatten.
Ach ja.
Also ja. Schien auch so, dass es nicht wirklich gut gelaufen ist, diese Gespräche. Aber ja, aber Kadokawa hat trotzdem anscheinend 44 Bitcoins überwiesen an die Hackergruppe, was halt circa 3 Millionen US-Dollar sind zu der Zeit.
Ja, okay, ich meine, das ist ja nicht unbedingt das Allerneueste. Viele Firmen zahlen, nur die meisten, die da zahlen, das kommt nicht in die Nachrichten, weil logischerweise, man will das nicht unbedingt an die große Glocke hätten. Kadokawa würde es wahrscheinlich auch nicht gerne an die große Glocke
hätten. Ja, ja, das kommt ja jetzt auch nicht von Kadokawa selbst, sondern es ist ja eben von Journalistinnen herausgefunden worden.
Und ich kann mir gut vorstellen, dass die meisten Beträge, die gezahlt werden, nicht so groß sind. Und dass es recht oft passiert, ist natürlich sehr bitter. Ganz ehrlich, den Schaden, den sie durch diesen einen Monat Ausfall hatten von Nico Nico, dürfte weitaus größer sein als diese 3 Millionen US-Dollar, die Bitcoins da.
Das kann sein, durchaus, ja. Ja. Ist ja immerhin immer noch ein riesiges Ding in Japan, auch wenn YouTube das immer mehr und mehr ablöst.
Ja.
Aber ja, also fast die Hälfte haben sie ja im Prinzip bezahlt, die gefordert worden ist. Die Hacker hatten auch danach noch behauptet, dass ihnen kein Geld gegeben worden ist, aber haben sich seitdem auch nie wieder irgendwie in der Öffentlichkeit gemeldet. Und ein unbedingt kluger Schachzug ist es jetzt halt eigentlich nicht. Vor allem auch dann wenn man schon bezahlt, dann auch nur einen kleinen Teil dazu bezahlen. So jetzt wissen die Hacker im Prinzip, dass man die erpressen kann. Dass sie es mit sich machen lassen.
Zumindest sie sind bereit dazu. Na, das ist, das ist irgendwie sehr scheiße für Kadokawa. Das passt ihnen bestimmt überhaupt nicht. Aber ja, die Alternative ist, richtig viel Geld ausgeben für Sicherheit, ne?
Ja. Oder sich von Sony aufkaufen lassen, wer weiß. Ich hoffe, das passiert jetzt nicht über die Feiertage. Dann wäre ich ärgert. Oder eine Stunde oder so, nachdem wir unsere Aufnahmen ja aufhören oder so.
Du weißt, dass du gerade einen Fluch aussprichst. Ja.
Und dann, in Südkorea ist ja irgendwie was ganz Lustiges passiert.
Ja.
Und zwar am 4. Dezember hat der Präsident halt einfach mal so eben für ein paar Stündchen Martial Law erklärt, also wie nennt man das auf Deutsch?
Ja, Kriegsrecht, oder?
Ja, Kriegsrecht, genau. Kriegsrecht erklärt, weil die Opposition irgendwie, weiß ich nicht, also irgendwas, ich weiß jetzt auch nicht genau, irgendwas hat der Opposition halt nicht gepasst, was er gerade macht.
Sie haben sich nicht einigen können auf das Budget, also auf den Haushalt.
Auf den Haushalt, okay. Okay, und dann meinte er halt so, dann Kriegsrecht und jetzt kommen wir nach uns euch holen.
Ausnahmezustand, ich habe jetzt alle Rechte. Ja, also ja. Eine heftige Überreaktion. Schön zu sehen, dass die demokratischen, die Schienen und Werkzeuge funktionieren, weil das wurde gleich erstmal hier aufgehoben.
Ja.
Und jetzt wurde er relativ schnell suspendiert.
Genau, also ich fand auch so seine Erklärung, die er danach noch so irgendwie von sich gegeben hat in Interviews, auch so Hammer, dass er halt einfach meinte, ja, ich war an den Tag schlecht gelaunt. Wow, okay. Also das Internet hat auf jeden Fall auch gebrannt in der Nacht, das ist so gute Memes teilweise auch rausgekommen, aus so einer eigentlich ernsten Lage, aber es ist ja zum Glück nichts Schlimmes passiert, auch weil das Militär glücklicherweise nicht groß mitgemacht hat bei dem Scheiß.
Ja.
Und ja, jetzt haben sich auch unglaublich viele Comic-Artists und Webtoon-Artists, die ja eben in Südkorea sehr viele halt unterwegs sind, sich zusammengesetzt mit 17 größeren Organisationen der koreanischen Comics Artists Association und der Webtoon Association und haben halt ein gemeinsames Statement veröffentlicht, in dem sie halt fordern, dass Präsident Yoon zurücktritt, beziehungsweise halt rausgeschmissen wird und hier impeached. Wie hieß das auf Deutsch nochmal? Das ist ja, Trump ist ja eigentlich auch schon mal impeached, aber das ist ja anscheinend in den USA, das ist ja nicht so wichtig.
Das ist Amtsenthebungsverfahren. Natürlich haben wir Deutschen ein unglaublich unnötig langes Wort dafür.
Ich glaube, weil wir keinen so richtigen Prozess dafür haben, also keinen vergleichbaren.
Ah, das kann sein. Auf jeden Fall in Südkorea ist es halt dann so, dass er jetzt zwar suspendiert ist, also nicht sein Amt ausübt, aber er ist noch Präsident auf dem Papier.
Ja.
Und das Gericht, das extra dafür zusammengestellt wird, das muss jetzt das entscheiden, ob er sein Amt verliert oder nicht, aber guck mal, das ist eigentlich ziemlich sicher.
Ja, also das war einfach crazy, was da passiert ist. Und glücklicherweise melden sich halt alle auch aus der südkoreanischen Öffentlichkeit, also auch die ganzen halt Webtoon-Artists zum Beispiel halt dazu. Also ein Name, der hier genannt wird, ist Kang Fool. Alle, dem seine Webtoons hier seit den letzten Jahren gezeichnet hat, haben im Prinzip auch eine südkoreanische Live-Action-Adaption bekommen. Late Blossom heißt eins, Hello School Girl, Moving ist eine Serie, die es auf Disney Plus anscheinend sogar gibt. Auch andere, also K-Pop-Stars haben sich dazu gemeldet. Das dürfte jetzt keine Überraschung sein, dass ein Park Chan-wook sich auch irgendwie dazu meldet.
Ja, ja.
Ja, die halt alle meinten, was ist mit dem Präsidenten falsch? Der soll mal schönen Abflug machen. Und ja, ist eigentlich im Prinzip schön zu sehen, dass in so einem Fall sich dann irgendwie dann mal doch alle in Südkorea einig sind.
Ja, wenn euer Präsident ab und zu mal Trump-Fieber bekommt, müsst ihr sofort was dagegen unternehmen.
Das auf jeden Fall. Also, Gott. In den USA würde sowas passieren und ich glaube, dann hätten wir wirklich Bürgerkrieg. In Südkorea funktioniert es ja anscheinend noch.
Ja, Gott sei Dank.
Ja. Und dann haben wir Bookwalker hat ihre meistverkauftesten Manga und Light Novel im Zeitraum 1. November 2023 bis 31. Oktober 2024 veröffentlicht. Bookwalker ist ja international ansteuerbar, also ein internationaler digitaler Shop. Von daher ist es ganz interessant eigentlich zu sehen, was sich da so auf Englisch, beziehungsweise ich glaube auf Japanisch kann man bei Bookwalker die Sachen auch kaufen, sich da gekauft worden ist von den internationalen Fans und vor allem halt englischsprachigen Fans. Und ja, da haben wir die Top 10 an den Serien. Auf Platz 10 Is it Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon, die Light Novel. Ist immer noch stark dabei.
Yes.
Auf Platz 9 haben wir Gushing Over Magical Girls. Hat ja Anfang des Jahres eine Anime-Adaption bekommen und ist dadurch dann ziemlich populär geworden.
Jo.
Reincarnated as a Sword haben wir auf Platz 8.
Das habe ich jetzt nicht hier erwartet. Der Anime ist jetzt schon ein bisschen länger her.
War der letztes Jahr oder war das sogar 2022? Nee, der war 22, ja.
Ja, ja.
Aber das soll ja auch noch eine zweite Staffel bekommen. Geht anscheinend immer noch stark.
Hm.
Auf Platz 7 haben wir die Tagebücherin einer Apothekerin. Tagebücher einer Apothekerin. Die Light Novel. Die ist ja auch generell sehr stark und natürlich seit dem Anime wird das auch nochmal zugenommen haben.
Ja.
Don't Toy With Me, Miss Nagatoro haben wir auf dem 6. Platz.
Mhm.
Es überrascht mich, dass es dann doch so weit oben ist. Also ich weiß, dass es ein gewisses Following hat, aber dass es dann doch so weit oben ist. Auf Platz 5 haben wir Trapped in a Dating Sim, The World of Otome Games is Tough for Mobs. Okay. Da war der Anime, glaube ich, letztes Jahr. Da überrascht es mich auch, dass das anscheinend so beliebt ist.
Ja, also lustig.
Auf Platz 4 haben wir die Eminence in Shadow.
Ja, das ist ja eher zu erwarten, ne?
Genau, also das ist ja ein wirklich sehr großes Ding, auch in letzter Zeit, die Anime-Adaption auch davon. Auf Platz 3 haben wir That Time I Got Reincarnated as a Slime. Haben wir ja auch aktuell immer noch Anime dazu. Läuft ja auch seit mehreren Jahren stark. Auf Platz 2 haben wir Ascendance of a Bookworm Part 5. Das ist auch schön zu sehen eigentlich. Da ist ja jetzt auch der letzte Anime länger her.
Ja, hätte ich nicht erwartet, aber anscheinend, ja.
Ja, also scheint international wirklich sehr gut anzukommen. Und ich meine, ich habe es jetzt noch nicht gesehen, aber ich kenne auch einige andere Leute und so, auch abseits von dir noch, die Fans von dem Ding sind. Also ein schöner Anblick auf jeden Fall. Aber ganz oben der King, und das dürfte, glaube ich, niemanden überraschen, Mushoku Tensei Jobless Reincarnation.
Na jo.
Ist jetzt, wenn ich mich recht entsinne, tatsächlich auch zu Ende gegangen, die Buchfassung.
Also die Webfassung ist ja vor Jahren schon zu Ende gewesen, ne?
Ja.
Die war ja auch ein gutes Stück kürzer und die Buchfassung, die Light Novel-Fassung ist im Endeffekt nur aufgebläht ohne Ende.
Ja, also 26. Volume ist auch von Jobless Reincarnation ist auch generell auf dem ersten Platz, wenn es um Light Novels geht. Und wenn es um Manga geht, haben wir auf dem ersten Platz das 16. Volume von Don't Toy With Me, Miss Nagatoro.
Ja.
Ja.
Okay.
Ja, da sind jetzt keine so großen überraschenden Namen dabei. Ich meine, das sind alles Namen, die wir hier im Laufe dieses Podcasts definitiv schon mal im Mund hatten. Also auch alles mit Anime-Adoptionen. Ja, bin ich mal noch gespannt auf weitere Listen, die die Publisher und so dann wieder anfangen, nächstes Jahr oder so veröffentlichen werden, was da für große Dinge oder so noch dabei sind. Wieder, vor allem auf die deutschen Listen bin ich auch wieder sehr gespannt, was die Fans hierzulande gekauft haben.
Ich habe mich noch überhaupt nicht in die Listen reingeworfen, aber es ist ja die Zeit, ne, für all die Jahreslisten.
Genau, die Game Awards sind ja auch schon im Dezember, weil die Spiele, die im Dezember rauskommen, sind ja nicht mehr so wichtig.
Ja, irgendwo musst du einen Abschnitt machen. Ne? Irgendjemand hat immer das Nachsehen.
Naja, die Oscars sind Anfang immer des Jahres danach. Also das finde ich eigentlich ein bisschen passender.
Ja, aber die haben auch, glaube ich, auch einen früheren Datum, wo sie nicht mehr irgendwelche Kandidaten berücksichtigen, oder?
Das weiß ich weiß es auch gar nicht, wann das gemacht wird.
Naja, egal.
Ja. Wir haben fertig.
Ja, Gott sei Dank.
Für heute, für dieses Jahr. Vielen Dank an euch da draußen fürs Zuhören und schöne Weihnachten und so. Ihr wisst ja, ne, und gut reinrutschen und den ganzen Kram, was man so macht.
Yes.
Wenn das Jahr wechselt. Und dann hören wir uns wahrscheinlich nächstes Jahr erst wieder.
Jo.
Tschüss.
Ciao.